Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Als so ziemlich letzten Menschen J.D. Vance sehen, möchte man nicht, spielte Friedrich Küppersbusch in der Taz darauf an, dass Papst Franziskus am Ostermontag nur kurz nach dem Besuch des US-Vizepräsidenten gestorben war. Das sorgte in sozialen Netzwerken für die Verschwörungstheorie, die USA hätten den Papst ermordet, so Sophia Sichtermann in der Frankfurter Rundschau. Sie zitierte den Kirchenhistoriker Jörg Ernesti mit den Worten, es sei eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Vance, der dafür verantwortlich sei, dass Menschen aus Lateinamerika in Lagern interniert würden, den letzten Staatsbesuchstermin bei Papst Franziskus bekommen habe. Denn Franziskus hat sich mit Flüchtlingen solidarisiert. Mir hat es leid getan, dass der Papst nicht mehr sprechen konnte, sagte Ernesti. Denn dann hätte er dem Katholiken Vance sicher die Meinung gesagt. Was wir jetzt brauchen, ist kollektiver Widerstand, forderte in der Süddeutschen Zeitung die Politik- und Digitalberaterin Alexis Cruz mit Blick auf die Versuche der US-Regierung, Anwaltskanzleien und Universitäten im Land einzuschüchtern. Wir müssen jetzt dafür kämpfen, genau diese Institutionen zu schützen, denn so sterben Demokratien, nicht mit einem Knall, sondern in aller Stille. Die Harvard-Universität wehrt sich jedenfalls, konnte man der Frankfurter Allgemeinen entnehmen. Wir hatten letzte Woche ein Treffen am Institut, bei dem empfohlen wurde, dass wir die Türen zu unseren Seminarräumen geschlossen halten sollen, weil ICE, die Einwanderungsbehörde, ohne Durchsuchungsbefehl nicht reinkommen darf, sagte Michael Bronski, Harvard-Professor für Frauen, Gender und Sexualität, im Gespräch mit der FAZ. Es soll nächste Woche ein weiteres Treffen geben, bei dem es darum geht, was zu tun ist, falls ICE tatsächlich kommt. Das ist natürlich extrem belastend, besonders für die ausländischen Studenten. In der Frankfurter Rundschau schrieb der Politikwissenschaftler Klaus Legge wie »Trump und sein bisheriger Adlatus Elon Musk ignorieren jedwede konstitutionelle Kontrolle durch Gerichte und den Kongress. Sie verspotten die viel zitierte Balance der Check and Balances und gerieren sich im Weißen Haus wie Lümmel, die einen Palast eingenommen haben.« Trump verhalte sich überhaupt wie einer, der König werden wolle. Schließlich kokettiere er ja schon mit einer dritten von der Verfassung ausgeschlossenen Amtszeit. Aber gegen eine zukünftige Trump-Monarchie spreche eines. Wenigstens 9 von 10 Amerikanerinnen und Amerikanern wollen keine Monarchie, schrieb Legevi und fragte, wann wird es also endlich heißen, King Donald I. ist nackt? Und wann wird es endlich heißen, Gangster Putin ist nackt? Alle Welt tut immer so, als sei Wladimir Putin ein Politiker, schrieb Hubert Wetzel in der Süddeutschen. In Wahrheit aber ist Wladimir Putin ein Gangster. Und zwar nicht nur irgendein hütchenspielender Kleinkrimineller oder Straßenschläger von der Ecke, sondern ein Verbrecher von globalen Dimensionen. Noch dazu ein sehr erfolgreicher. Den Erfolg eines ihm unliebsamen Films hat Putin allerdings nicht verhindern können. Man stelle sich vor, ein Film, der beherzt vom Mut eines Einzelnen im Clinch mit einem totalitären System erzählt, wird zum erfolgreichsten Film überhaupt. Und zwar nicht irgendwo, sondern in Putins Russland, schreibt Jan Küveler in der Welt am Sonntag und bezeichnet Michael Lokschins Verfilmung von Michail Bulgakows Roman »Der Meister und Margarita« als kongenial. Ebenfalls begeistert vom Film zeigte sich Adam Soboczynski in der Zeit. Er schrieb mit Blick auf die politische Dimension, »Michael Lokschins Verfilmung lässt sich vielleicht nicht bruchlos auf das putinsche Regime übertragen. In einem Punkt aber wird die Parallele überdeutlich. In der Darstellung einer Gesellschaft der Angst, die den Dissidenten, den Oppositionellen, aus Selbstschutz fallen lässt. Die größte Sünde ist bei Bulgakow und auch in Lokschins Verfilmung die Feigheit, das bequeme Sich-Einrichten in der Knechtschaft, der Unmündigkeit.« In der Hauptrolle übrigens August Diehl als Teufel. Der Teufel gelangt in Bulgakows fantastischem Roman in das stalinistische Moskau der 30er Jahre und stiftet furchtbares Chaos, rief uns Sobotschinski den Plot in Erinnerung. Der Teufel heißt bei Bulgakov Volland. Er ist ein ausländischer Professor für schwarze Magie und hat ein illustres Gefolge mitgebracht, das durch den Roman spukt und herumzaubert. Eine fette Katze, einen Killer, einen grotesk gekleideten Diener. Nach so viel Teuflischem, zum Schluss als Ausgleich noch ein bisschen Papst. In seinem Nachruf auf Papst Franziskus für die FAZ schrieb Christian Geier: Radikale Kurswechsel waren seine Sache nicht. Ihm ging es darum, das Gelände für Veränderungen vorzubereiten. Habemus Papam Mortuum. Jetzt fehlt noch ein Lebendiger. Wie entsteht ein neuer Papst? Fragte Heinz Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Das gehöre zu den letzten Mysterien unserer Zeit. Wieso dürfen nur blutjunge Kardinäle unter 80 wählen? Sind die überhaupt moralisch ausreichend gefestigt? Warum werden die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle eingesperrt? Ist das nicht Käfighaltung?